Ein Mann sitzt in seinem Auto und ist unterwegs. Er ist auf dem Weg zu einem Ort, den er nicht kennt, wo er noch nie war. Er hat kein Navi, er hat nur eine Karte. Und an dieser Karte, da kann er sich dran orientieren. Einige von uns wissen vielleicht nicht mehr, was eine Karte ist, ja, wie es funktioniert. Wie dem auch sei, dieser Mann, er ist unterwegs. Und während er mit dem Auto zu dem Ort fährt, den er noch nicht kennt, kommt er vom richtigen Weg ab. Er kommt vom Weg ab, weil er anscheinend eine Abkürzung, eine schnellere Strecke, eine leichtere, angenehmere Strecke gefunden hat. Also ist er von der Hauptstraße runter und auf diesen besseren Weg gefahren. Und eine Zeit lang geht es auch gut. Er scheint gut vorwärts zu kommen, auf dieser Straße zu fahren, ist angenehmer und er merkt gar nicht, wie er sich nach und nach verfährt. Und was er auch nicht realisiert, ist, dass er auf eine Brücke zufährt, die brüchig ist. Ja, der Grund, warum eben kein anderer diese Strecke fährt, ist, weil diese Strecke an dieser brüchigen Brücke vorbeifährt und diese Brücke würde sein Auto niemals aushalten. Er glaubt also, dass er auf einem guten Weg ist, er irrt sich. Und er fährt also mit seinem Auto, ohne es zu wissen und ohne es zu merken, direkt in seinen Tod. Und wenn ihn nicht jemand warnt und ihn auf den richtigen Weg zurückbringt, dann ist er bald tot. Nehmen wir also an, du weißt es. Nehmen wir an, du weißt, in welcher Gefahr sich dieser Mann befindet. Was würdest du tun? Würdest du ihn einfach weiterfahren lassen? Oder würdest du alles dran setzen, um ihn vor dieser Brücke abzufangen und ihn auf den richtigen Weg zurückzubringen? Nun, das Thema dieser Predigt ist schon genannt worden. Das Thema lautet die Notwendigkeit von gegenseitiger Seelsorge. Und den Text, den wir dazu lesen, der ist nicht lang. Das ist der letzte Text, den wir im Jakobusbrief zusammen anschauen wollen. Jakobus 5, die letzten zwei Verse, nämlich die Verse 19 bis 20. Jakobus 5, die Verse 19 bis 20. Und da heißt es: Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen: Wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Das ist der Text für heute. Und in einem Satz zusammengefasst lautet die Predigt folgendermaßen: Ein ganzheitlicher Christ sorgt sich um das Wohl oder um die Seele des anderen. Ja, ist ganz einfach. Ein ganzheitlicher Christ sorgt sich um das Wohl oder um die Seele des anderen. Wir wollen uns gemeinsam drei Punkte heute anschauen. Erstens das Eintreten eines Seelsorgefalls, zweitens die Durchführung von Seelsorge und drittens die Bedeutung von Seelsorge. Also erstens das Eintreten eines Seelsorgefalls, zweitens die Durchführung von Seelsorge und drittens die Bedeutung von Seelsorge. Ja, und wie gesagt, Geschwister, wir sind jetzt am Ende des Jakobusbriefes angelangt. Und ich bin mit euch jetzt nicht jeden einzelnen Vers durchgegangen, sondern nur die, die ich bei uns selbst in unserer Gemeinde gehalten habe. Aber in diesen zwei letzten Versen des Jakobusbriefes dürfen wir noch ein letztes Mal quasi zusammen von Jakobus Weisheit schöpfen. Und wenn wir uns daran erinnern, was Jakobus seinen Lesern alles vorhalten musste und was er alles korrigieren musste, dann ist das Ende dieses Briefes doch sehr ermutigend. In diesen zwei Versen wird nämlich genau das Gegenteil von der egoistischen Haltung aufgezeigt, die er zuvor in dem Brief kritisiert hat. Ja? Während sie zuvor ihren Egoismus gelebt haben, ihre eigene Ehre, ihre eigenen Begierden und Lüste gesucht haben, so sehen wir hier als Kontrast einen hingebungsvollen Christen, der das Wohl des anderen im Blick hat. Ihm ist also wichtig, dass es dem anderen gut geht. In Jakobus 3, Vers 13, da haben wir auch gelesen, dass sich seine Leser für weise und für verständig gehalten haben. In ihren eigenen Augen waren sie reife Christen. Und somit schließt Jakobus diesen Brief ab, indem er aufzeigt, was ein reifer Christ wirklich tut. Denn ein reifer oder ein ganzheitlicher Christ erlebt selbst hingebungsvoll für den Herrn und dann sorgt er sich auch noch um die Seelen der anderen. Ein reifer Christ erlebt hingebungsvoll für das Wohl des anderen. Und ein Kommentar hat das sehr schön ausgedrückt. Ich zitiere: Das letzte Wort in diesem Brief ist ein Hinweis auf den schönsten Dienst, den es gibt. den der Seelsorge. Einer darf den anderen auf den Weg zu Jesus führen und ihm helfen, darauf zu bleiben. Zitat Ende. Und damit kommen wir zu Punkt 1, das Eintreten eines Seelsorgefalls. Und ich lese uns nochmal den Vers 19. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr. Und ich muss hier direkt zu Beginn sagen, der Text für heute ist gar nicht so leicht, auch wenn er sehr kurz ist. Es gibt nämlich viele Möglichkeiten, wie ich die einzelnen Worte oder Phrasen in diesen zwei Versen auslegen kann. Und wer mich kennt, weiß, ich bin ein Freund von klaren Worten und so ist es und nicht anders. Aber nicht jeder Text ist so, dass ich das so klar aussagen könnte, wie ich es gerne täte. Doch, eine Sache muss ich dazu sagen. Der Hauptpunkt, den Jakobus hier rüberbringt, der ist eindeutig. Ja, und der Hauptpunkt ist eben ein ganzheitlicher Christ. Er sorgt sich um das Wohl des anderen. Der Punkt, der ist klar. Aber wie gesagt, es gibt Fragen in diesem Text, die ich nicht mit Eindeutigkeit beantworten kann. Damit müssen wir heute zurechtkommen. Ich hoffe, ihr seht mir danach. Also, aber was wissen wir? Jakobus sagt hier im Text, Brüder. Wörtlich steht da sogar, meine Brüder. Und Brüder steht allgemein für Geschwister in der Gemeinde. Deswegen übersetzt zum Beispiel die Neue Luther mittlerweile auch meine Geschwister oder meine Brüder und Schwestern zusammen. Und in diesem Brief kommt die Phrase meine Brüder 8-mal vor. Das mag jetzt nach nichts Besonderem klingen, aber wenn man das mal mit Paulus vergleicht, in seinen ganzen 13 Briefen benutzt er die Phrase meine Brüder gerade 8-mal. Und Jakobus nutzt sie in einem einzigen kurzen Brief so häufig. Das bedeutet also, Jakobus legt hier einen besonderen Fokus darauf. Er macht deutlich, dass die Gläubigen nicht irgendwelche Leute sind, die er adressiert. Sie sind seine Geschwister und er liebt sie. Und das drückt er aus, indem er sagt, meine Brüder oder meine Brüder und Schwestern. Denken wir darüber nach, wer die Menschen um uns herum sind, die hier jetzt in diesem Raum versammelt sind. Sie sind Geschwister, sie sind Menschen, die wir lieben, zumindest lieben sollten. Menschen, die uns, aber die vor allem Gott wichtig sind. Denn Gott hat sie mit dem teuren Blut seines Sohnes erkauft. Und deswegen sollte es uns wichtig sein, wie es ihnen geht. Johannes schreibt sogar in seinem Brief, in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Das bedeutet, wenn dir die Geschwister in der Gemeinde egal sind, wenn du meinst, du kannst Gott auch ohne die Kirche lieben, dann belügst du dich selbst. Weiter schreibt Jakobus hier, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt. Und das Wort wenn macht deutlich, dass Jakobus mit solchen Fällen rechnet. Für Jakobus ist das keine hypothetische, kein rein intellektueller, theoretischer Gedankengang, sondern sehr wahrscheinlich. Nein, Jakobus hat keine ideale oder ideelle Gemeinde vor Augen, sondern eine reale Gemeinde. Und Jakobus weiß, dass es im Grunde nur eine Frage der Zeit ist, bis jemand von dem richtigen Weg, nämlich von der Wahrheit, abirrt. Und weiter sehen wir, dass er sagt, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt. Und damit sind wir schon bei der ersten Schwierigkeit. Was bedeutet unter euch? Und was bedeutet es, von der Wahrheit abzuirren? Und mit dieser Frage haben sich viele andere Theologen auch beschäftigt und sie ist nicht unbedingt gleich zu beantworten. Unter euch kann bedeuten, dass Jakobus hier von einem Christen spricht. Unter euch muss aber nicht bedeuten, dass derjenige, der abirrt, ein Christ ist. Es könnte sein, dass es jemanden unter uns quasi gibt, der nicht wirklich ein Christ ist, so wie wir es im Hebräerbrief auch finden. Aber wenn er kein Christ ist, wie kann er dann von der Wahrheit abirren? Nun, auch da wissen wir, das Volk Israel ist von der Wahrheit abgeirrt, als es sich den Götzen zuwandte. Dennoch wissen wir auch, dass die meisten aus dem Volk Israel nicht wiedergeboren waren. Und trotzdem spricht die Bibel vom Abfall. Genauso wie unser Land von Gott abfallen kann, wenn es immer weniger nach Gottes Geboten fragt, sich immer mehr um die Dinge oder immer mehr die Dinge in unserem Land fördert, die Gott hasst. So können wir als Gesellschaft auch immer mehr von Gott abfallen oder abirren. Insofern kann ein Mensch, der kein Christ ist, sich aber quasi zu der Christenheit zählt und äußerlich einer von uns ist, weil er immer da ist, von der Wahrheit abfallen oder abirren. Es ist grundsätzlich möglich. Ich persönlich bin allerdings der Auffassung, dass es sich hier um einen gläubigen Menschen handelt, der hier abirrt. Und ich werde meine Gründe nennen. Aber wie ich schon sagte, der Hauptpunkt, den Jakobus hier macht, der bleibt davon unberührt, wie ich das jetzt auslege. Das Wort abirren bedeutet sowas wie in die Irre gehen, dem Irrtum verfallen, abirren. Also jemand kommt vom richtigen Weg ab. Relativ einfach von der Bedeutung her. Doch die Schwierigkeit besteht eben auch darin zu entscheiden, was ist jetzt mit der Wahrheit gemeint. Die Wahrheit könnte der Inhalt unseres Glaubens sein. Dann würde quasi jemand einer falschen Lehre, einer Irrlehre verfallen sein. Oder das Abirren von der Wahrheit bedeutet, dass man nicht mehr oder nicht mehr so treu seinem Herrn folgt und sich in Sünde verstrickt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Die erste Möglichkeit ist primär eine Wissensfrage. Ich glaube nicht mehr das, was ich vorher geglaubt habe. Es können Zweifel sein, die einem kommen. Ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Ist die Dreieinheit Gottes logisch? Oder ist sie überhaupt biblisch? Ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden? Gibt es Gott überhaupt oder ist es nur eine Einbildung? Ja, projizieren wir doch vielleicht nur unsere Vorstellungen von einem guten Wesen auf Gott, so wie Feuerbach es zum Beispiel behauptet hat. In diesem Fall, wenn man das so nimmt, driftet man vom Christentum als von der absoluten Wahrheit ab. Man glaubt nicht mehr daran, dass das, was die Bibel oder das Christentum lehrt, absolut wahr ist. Oder man glaubt einer falschen, einer verdrehten Form des Christentums. Und davon gab es schon viele Fälle in unserer Vergangenheit, oder? Und es wird noch viele Fälle nach uns geben, in denen Menschen von der Wahrheit, also von der Wahrheit, die sie mal für wahr gehalten haben, abdriften und jetzt plötzlich nicht mehr glauben. Es ist also nichts Neues, dass Menschen ihre Überzeugungen ändern. Und das tun sie übrigens in alle Richtungen. Ja, Christen werden zu Muslimen oder irgendwas anderes und andersrum auch. Insofern sollte es uns nicht überraschen und es sollte auch nicht unseren Glauben erschüttern, wenn jemand, der sich vorher zu Christus bekannt hat, vom Glauben abirrt. Die Bibel sagt uns, dass dies geschehen wird. Unser Glaube ist nicht davon abhängig, dass Bruder so und so oder Schwester so und so unbedingt bis ans Ende gläubig bleibt. Unser Glaube ist allein davon abhängig, ob er wahr ist oder nicht. Das wäre eine wichtige Anwendung, die ich an dieser Stelle weitergeben will. Macht euren Glauben nicht von dem Glauben anderer Menschen abhängig. Die andere Form des Abirrens, sie muss gar nicht so viel mit unserem Wissen zusammenhängen. Ja, wie sieht sie aus? Nun, es gibt genug Leute, die aufgehört haben, Christus nachzufolgen, nicht weil sie nicht mehr an Gott glauben, sondern weil die Nachfolge zu anstrengend geworden ist. Oder weil sie, wie Paulus sagt, die Welt lieb gewonnen haben. Ja, da hat eine junge Frau, weil sie keinen gläubigen Mann gefunden hat, sich auf einen ungläubigen Mann eingelassen. Jetzt ist sie ausgeschlossen worden aus der Gemeinde und lebt in dieser Sünde. An ihrem Wissen über Gott hat sich nicht viel geändert und auch nicht über die Bibel. Und vielleicht sieht sie sich ein Stück weit immer noch als Kind Gottes. Aber sie will lieber einen Mann haben, als Christus treu nachzufolgen. Ich habe jetzt die Frauen genommen, ne? Das geht für Männer natürlich genauso. Kam mir gerade einfach nur so in den Sinn. Es kann sein, und darauf wollte ich hinaus, dass jemand von uns sich so sehr in der Sünde verstrickt hat, dass er durch die Sünde so weit von Gott abgekommen ist. Und ich denke, dass es Jakobus mehr um diese Form des Abirrens geht. Denn es passt ja zu dem Problem der Ganzheitlichkeit, das seine Leser hatten. Ja, man hört auf, das Wort Gottes in alle Bereiche des Lebens sprechen zu lassen und lässt dann Sünde in einem Bereich seines Lebens zu. Und dann nimmt diese Sünde einen komplett ein, bis man gar nicht gemerkt hat, dass man komplett abgedriftet ist. Und wenn es geschieht, dass jemand von der Wahrheit abirrt, dann ist es erstmal nicht so relevant, ob derjenige, der von der Wahrheit abirrt, ein wahrer Christ ist, der sich in Sünde verstrickt hat, oder ein Mensch, der sich nur für einen Christen gehalten hat. Dieser Mensch ist auf dem Weg in den Tod. Und wir sehen ja auch in diesem Text, dass es nicht eine Sache ist, die irgendwo vereinzelt, da draußen in anderen Gemeinden stattfindet. Jakobus sagt, hier in der eigenen Ortsgemeinde, um dich persönlich herum, unter euch. Wir müssen damit rechnen, wir haben es in unserer Gemeinde leider auch schon erlebt, dass Menschen, die einmal unter uns waren, sich von Gott abgekehrt haben. Und es ist egal, was davon geschieht. ob sie sich in Sünde verstricken oder der Wahrheit nicht mehr glauben. Wenn Menschen von der Wahrheit abwehren, es ist immer traurig. Und auch wenn es nicht unseren Glauben erschüttern sollte, so sollte es uns nicht kalt lassen. Und wir dürfen traurig darüber sein. Ja, ich würde sogar sagen, dass es uns an Liebe mangelt, wenn uns das Abirren eines Menschen nicht traurig oder besorgt stimmt. Und dann kommt ja noch hinzu, dass niemand von uns darüber erhaben ist. Jakobus sagt, jemand unter euch. Das bedeutet, jeder von uns kann von der Wahrheit abirren. Also lasst uns nichts darauf einbilden, wenn wir im Moment fest im Glauben stehen. Paulus sagt den Korinthern in 1. Korinther 10, Vers 12, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und wir wissen, die Korinther, sie waren stolz, sie haben sich für große, für starke Christen gehalten. Ja? Und sich in der Sünde zu verstricken, geht doch immer damit los, dass man glaubt, man sei stark und man sei fest im Glauben. Und weil man glaubt, dass man stark und fest im Glauben ist, unterschätzt man die Sünde. Und dann schleicht sie sich ein. Und ohne, dass man es merkt, ist man von ihr gefangen. Nun, was tun, wenn jemand von der Wahrheit abirrt? Damit kommen wir zu Punkt 2, nämlich die Durchführung von Seelsorge. Was Jakobus uns hier sagt, ist ganz einfach. Jakobus sagt uns, ihr sollt Seelsorge betreiben. In Punkt 2. Vorab sollte ich vielleicht eine Sache klarstellen, damit wir uns richtig verstehen. Was meine ich mit Seelsorge? Unter Seelsorge versteht vielleicht der ein oder andere, dass jemand, der völlig zerstört ist oder im Leben gar nicht klarkommt, professionelle Hilfe braucht. Gibt es solche Fälle, dass jemand Hilfe braucht, die sehr speziell ist, Hilfe, mit der die meisten von uns vielleicht nicht ganz klarkommen würden, weil wir in der Regel mit, in Anführungsstrichen, normalen Fällen zu tun haben, ja, wie auch immer man normal jetzt definieren möchte. Natürlich gibt es diese Fälle. Und so Menschen, die spezielle Schwierigkeiten haben, wo man wirklich eine gründliche Ausbildung zu braucht, die können sich auch bei diesen professionellen Leuten melden. Doch in diesem Fall ist meine Definition von Seelsorge viel einfacher. Seelsorge ist, sich um die Seele oder das Wohl des anderen zu sorgen. So einfach. Seelsorge ist, sich um die Seele oder um das Wohl des anderen zu sorgen. Also mir ist wichtig, dass es dem anderen oder der anderen in der Gemeinde gut geht. Besonders geistlich. Ja? Aber auch nicht nur geistlich. Das ist Seelsorge. Und wenn ihr den Text euch mal genau angeschaut habt, werdet ihr gesehen haben, Jakobus sagt nicht, ihr Ältesten. Wenn einer abirrt, dann geht ihr Ältesten zu ihm hin. Sondern Jakobus sagt, wenn jemand abirrt und einer geht hin. Das ist ganz allgemein an jeden einzelnen Menschen in der Gemeinde gerichtet. Jeder darf und jeder soll Seelsorge machen. Wenn du also jemanden abirren siehst, ob jetzt durch Sünde oder durch irgendetwas anderes, dann lauf nicht erstmal zu den Ältesten, sondern geh zu dieser Person hin und hilf ihr wieder zurückzufinden. Und Geschwister, eines sollte uns klar sein. Wir alle machen Seelsorge, und zwar jeden Tag. Die Frage ist nur, machen wir sie gut oder nicht? Ja, siehst du deinen Bruder, wie er sich in der Sünde verstrickt und du gehst nicht hin und ermahnst ihn nicht, damit er Buße tut und zurückkommt, dann ist deine Seelsorge nicht gut. Wenn du aber hingehst und du einfach nur mit dem Hammer draufschlägst, ja, dann ist deine Seelsorge natürlich auch nicht gut. Aber niemand von uns kann sich zurückziehen und sagen, nicht mein Job. Ja, nicht meine Aufgabe. Da sollen sich mal schön die Ältesten oder die anderen Christen drum kümmern. Die Erwartungshaltung von Jakobus ist klar. Es muss ihn jemand zur Umkehr führen. Jemand muss dahin und sich um diesen Menschen kümmern. Und mit jemand ist nicht Bruder jemand oder Schwester jemand gemeint. Kennt ihr die? Die gibt es in jeder Gemeinde. Jemand muss sich mal um irgendetwas kümmern. Ja, das meint Jakobus hier nicht, wenn er sagt, dass einer zu dem hingehen soll. Es ist keine Ausrede, um darauf zu warten, dass ein anderer es macht. Einer bedeutet im Text, die Verantwortung liegt bei einem jeden. Wenn du also etwas siehst, dann geh du, kümmere du dich um das Wohl des anderen. Und es bedeutet auch nicht, dass wir mit dem Hingehen warten müssen, bis unser Bruder oder die Schwester schon fast untergegangen ist. Das Abirren von der Wahrheit geht mit jeder Sünde los, egal wie klein sie ist. Und je früher wir aufeinander zugehen, umso besser. Die schweren Seelsorgefälle, sie kommen doch daher, dass Menschen ihre Probleme lange ignorieren oder verschweigen oder indem wir die Probleme anderer Menschen zu lange ignorieren und einfach warten, dass es sich von alleine löst. Und dann, wenn es schon zu spät ist und der Kragen platzt, ja dann plötzlich stehen wir vor einem Problem, das wir nicht mehr lösen können. Aber ganz wichtig hierbei ist das Ziel, mit dem man zum anderen hingeht. Man geht hin, um diese Person zur Umkehr zu führen. Nicht, um sie in den Grund und Boden zu argumentieren und zu sagen, was für ein schlechter Mensch er ist. Und selbstverständlich muss ich mein Gegenüber mit der Sünde konfrontieren. Und ich kann Sünde nicht gutreden, ich darf sie nicht verniedlichen. Ich muss die Sünde auf den Tisch legen. Absolut, aber die Frage ist, wie mache ich das? Und was ist das Ziel, wenn ich meinem Gegenüber seine Sünde aufzeige? Und das Ziel ist doch, diese Person ist auf dem Weg weg von Gott. Ja? Sie ist auf dem Weg weg von Jesus Christus. Das Ziel muss immer sein, diesen Menschen zurück zu Christus zu bringen. Nicht zurück zu mir, zurück zu Christus. Und das kann bedeuten, dass ich diesen Menschen auf seine Sünde ansprechen muss. Oder auf seine Lauheit oder das Fehlen in der Gemeinde. Weil das übrigens eines der frühesten Anzeichen dafür ist, dass jemand auf dem Weg weg von Gott ist. Es kann aber auch bedeuten, dass ich mich wirklich mit den harten und schweren Fragen beschäftigen muss, die wir Menschen manchmal haben. Ja, es kann sein, dass jemand seine Arbeit verliert oder krank wird, dass er Frau oder Kinder verloren hat. Und dann fragt er sich, wie kann Gott so viel Leid zulassen? Wie kann er sagen, dass er mich liebt und mir alles zum Besten dient? Und dann geschieht das. Da müssen wir hin. Da müssen wir Trost und Beistand und Liebe spenden. Diese Menschen dürfen wir nicht alleine lassen. Ein ganzheitlicher und ein reifer Christ, er sorgt sich um die Seele des anderen. Ihm ist das Leben der anderen Menschen, und ich sage jetzt auch bewusst, in der Gemeinde nicht egal. Unserem Herrn Jesus Christus war die Menschheit nicht egal. Wir Menschen, wir waren auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Wir waren ganz weit weg von Gott. Und er kam und er hat sehr, sehr viel aufgegeben, damit wir zurückgebracht werden. Er ist der gute Hirte, der seinen Schafen nachgeht, die in die Irre laufen. Und hier ist meine Frage an dich. Liebst du seine Schafe auch so sehr, dass du ihnen nachläufst und sie zurückbringst? Wir haben in Punkt 1 gesehen, dass Menschen von der Wahrheit abirren, so wie der Autofahrer vom richtigen Weg abgekommen ist. Und es gibt mehrere Gründe und mehrere Umstände dafür, wie das geschehen kann. In Punkt 2 haben wir gesehen, dass Seelsorge bedeutet, den Menschen, die in die Irre gehen, nachzugehen und sie zu Christus zurückzubringen. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass es uns alle betrifft. Wir alle sind angehalten, auf uns gegenseitig aufzupassen, aufeinander zuzugehen, zu ermutigen, zu erbauen, ja, wenn nötig, zu ermahnen. Im letzten Punkt für heute schauen wir uns die Bedeutung von Seelsorge an. Man könnte auch die Worte Gewichtigkeit oder der Wert von Seelsorge nutzen. Also der Punkt 3 soll ausdrücken, Seelsorge ist extrem wichtig und bedeutsam. Schaut mal in den Vers 20. So soll er wissen. Also derjenige, der einen Sünder zur Umkehr führt, der soll etwas wissen. Was soll er wissen? Wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Jakobus möchte uns dazu motivieren, aneinander Seelsorge zu üben. Man könnte auch sagen, Jakobus beantwortet die Frage, warum sollte ich Seelsorge machen? Warum ist das so wichtig, Seelsorge zu machen? Nun, was sollst du wissen? Wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Und auch hier haben wir wieder zwei Phrasen, die er nutzt, die auch die meisten Auslegungsschwierigkeiten in diesem Brief machen. Einmal sagt er, vom Tod erretten. Und das andere Mal sagt er, eine Menge Sünden werden zugedeckt. Und auch da, wie auch immer man diese Phrasen auslegt, die Ernsthaftigkeit ist deutlich zu erkennen. Jakobus sagt, es geht um Leben und Tod. Die Frage ist natürlich, geht es hier um den geistlichen Tod oder geht es um den physischen Tod? Douglas Moore sagt hier zum Beispiel, hier bei Jakobus und in den meisten Stellen des Neuen Testaments steht der Tod im Zusammenhang mit Sünde für den geistlichen Tod, der zur ewigen Verdammnis führt. Also ewiger Tod. Andere hingegen betrachten den Tod hier als physischen Tod. Es würde dann ungefähr so sein wie in 1. Korinther 11 mit dem Abendmahl. Weil die Korinther den Leib Christi, also die Gemeinde, beim Abendmahl nicht gewürdigt haben, hat Gott einige von ihnen krank werden und andere sogar sterben lassen. Somit wäre die Aussage hier, ein Christ verstrickt sich in Sünde und begibt sich dadurch in Gefahr, von Gott gerichtet zu werden, indem Gott sein Leben hier auf dieser Erde beendet. Seine Seele ist immer noch sicher bei Gott, aber sein Leben hier endet. Könnte sein, Stand heute überzeugt mich diese Auslegung nicht. Es kann sein, dass ich in Zukunft meine Meinung ändern werde, aber wie gesagt, zurzeit sehe ich das eher so wie Douglas Moore an dieser Stelle. Laut Douglas Moore ist der Tod die letzte Station auf dem Weg, den der Sünder gerade eingeschlagen hat. Bedeutet also, wenn ein Mensch sündigt und er weiterhin den Weg der Sünde gehen würde, würde er in der Hölle landen. Und genau davor muss er bewahrt werden. Und dies geschieht durch das Nachgehen desjenigen, der von der Wahrheit abirrt. Und ich glaube auch, dass dieser jemand, der von der Wahrheit abirrt, ein Christ ist. Und dadurch, dass jemand dem Abirrenden nachgeht und es zur Umkehr kommt, dadurch wird dieser Christ vom Tod errettet und eine Menge Sünden werden zugedeckt. Warum sehe ich das so? Und warum haben wir heute diesen interessanten Text aus Hesekiel 18 gelesen? Nun, weil ich denke, dass die Inhalte in Hesekiel 18 hier zutreffen könnten. Deswegen möchte ich nochmal den Abschnitt lesen, den wir gerade schon in der Schriftlesung hatten. Hesekiel 18, die Verse 21 bis 32. Wenn aber der Gottlose umkehrt von allen seinen Sünden, die er begangen hat, und alle meine Satzungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll er gewiss leben, er soll nicht sterben. An alle seine Übertretungen, die er begangen hat, soll nicht mehr gedacht werden. Er soll leben um seine Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt? Wenn dagegen der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut und nach allen Gräueln handelt, die der Gottlose verübt hat, sollte er leben? Nein, sondern es soll an all seine Gerechtigkeit, die er getan hat, nicht gedacht werden. Wegen seiner Treulosigkeit, die er begangen hat und wegen seiner Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Dennoch sagt ihr, der Weg des Herrn ist nicht richtig. So hört doch ihr vom Haus Israel. Mein Weg sollte nicht richtig sein? Sind nicht vielmehr eure Wege unrichtig? Wenn der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut, so soll er sterben. Deswegen, um seiner Missetat willen, die er begangen hat, muss er sterben. Wenn aber der Gottlose sich abwendet von seiner Gottlosigkeit, die er begangen hat, und Recht und Gerechtigkeit übt, so wird er seine Seele am Leben erhalten. Weil er es eingesehen hat und umgekehrt ist von allen seinen Übertretungen, die er verübt hat, soll er gewiss leben und nicht sterben. Aber das Haus Israel spricht, der Weg des Herrn ist nicht richtig. Sollten meine Wege nicht richtig sein, Haus Israel, sind nicht vielmehr eure Wege unrichtig? Darum will ich jeden von euch nach seinen Wegen richten, ihr vom Haus Israel, spricht Gott, der Herr. Kehrt um und wendet euch ab von allen euren Übertretungen, so wird euch die Missetat nicht zum Fall gereichen. Und achtet jetzt mal auf diesen Vers 31 und 32. Werft alle eure Treulosigkeiten, die ihr verübt habt, von euch ab und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht Gott der Herr. So kehrt denn um und ihr sollt leben. Wie ich schon sagte, ich denke, dass Jakobus diesen Text oder zumindest das Konzept dieses Textes im Hinterkopf hat. Das können wir zum Beispiel daran erkennen, dass in Hesekiel sehr häufig Leben und Sterben und Umkehr vorkommen. Ja, ein Mensch, der in seiner Sünde lebt, der ist auf dem Weg in den Tod. Und wenn er umkehrt von seiner Sünde, dann wird er leben. Das sagt Hesekiel. Das sagt aber auch Jakobus. Er sagt nämlich, wenn jemand abirrt und es bringt ihn einer zurück, dann wird er von dem Tod errettet werden. Seht ihr die Parallele? Okay, was machen wir jetzt mit diesem Text? Der Text klingt nämlich so, als könnte ein Gerechter oder ein Gläubiger, also ein wiedergeborener Mensch, doch noch in die Hölle kommen, wenn er in der Sünde verharrt. Klingt doch ein wenig so, oder? Und wenn man diesen Text so liest und man kennt den Kontext nicht, dann kann man auf die Idee kommen, dass Hesekiel genau das sagen will. Und da Jakobus ja auf diese Textstelle anspielt, könnte auch Jakobus das sagen wollen. Und damit gäbe es keine unumstößliche, ewige Heilssicherheit mehr. Der Gläubige könnte also immer noch abfallen und er könnte immer noch verloren gehen. Und wie die meisten von euch bestimmt mitbekommen haben, bin ich und ich meine eure Ältesten auch nicht der Ansicht, dass dies möglich ist. Und zwar, weil wir überzeugt sind, dass die Bibel genau das Gegenteil davon lehrt. Wer wahrhaftig wiedergeboren ist, der wird nicht vom Glauben abfallen. Aber hier kommen wir zu dem Punkt, den viele missverstehen. Wir vertreten nicht die Auffassung, einmal gerettet, immer gerettet. So, als wäre es nur ein Ticket für den Himmel zu kaufen. Hauptsache, ich habe mich einmal bekehrt und dann kann ich leben, wie ich will und ich komme in den Himmel. Diese Auffassung ist nicht biblisch. Doch wie kriegen wir den Text jetzt überein mit anderen Texten in der Schrift? Schauen wir uns Hesekiel nochmal genauer an. Beginnen wir jetzt mal nicht bei Vers 21 in Hesekiel 18, sondern bei Vers 1. Und in Vers 1 geht es folgendermaßen los. Da heißt es, und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Was gebraucht ihr da für ein Sprichwort im Land Israel, das besagt, die Väter haben saure Trauben gegessen und die Kinder bekommen stumpfe Zähne? So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, er soll dieses Sprichwort künftig in Israel nicht mehr gebrauchen. Wir sehen hier also einen Vorwurf, den das Volk Israel Gott macht. Und diesen Vorwurf machen sie, indem sie ein Sprichwort nutzen, und zwar immer wieder sagen, die Väter haben saure Trauben gegessen und die Kinder bekommen stumpfe Zähne. Und die Bedeutung davon ist einfach. Die Väter verbocken es und die Kinder baden es aus. Die Eltern sündigen und Gott bestraft die Kinder für die Sünde der Eltern. Das ist der Vorwurf, den sie Gott machen. Warum sagen sie das? Naja, die Israeliten haben geglaubt, dass sie für die Sünden ihrer Väter bestraft worden sind, weil sie diejenigen sind, die von Gott in die Gefangenschaft geführt worden sind. Also sind sie quasi für die Sünden ihrer Väter bestraft worden. Das behaupten sie über Gott. Also müssen sie scheinbar doch die Schuld oder die Sünden ihrer Väter ausbaden. Und Gott sagt ihnen, nein, das stimmt nicht. Ich werde weder den Sohn für die Sünden des Vaters bestrafen, noch werde ich den Vater für die Sünden des Sohnes bestrafen. Jeder kriegt die Strafe für seine eigene Sünde ab. Und hier ist eine Sache, die das Volk Israel gerne vergessen hat. Niemand ist ohne Sünde. Ja, die Väter haben gesündigt, sodass Gott das Gericht angekündigt hat. Aber die Generation, die in die Gefangenschaft weggeführt wurde, sie war genauso gottlos wie die Generation davor. Wenn sie nicht gottlos gewesen wären, wenn sie umgekehrt wären, wie es ja immer wieder mal vorgekommen ist bei dem einen oder anderen König, dann hätte Gott das Gericht nicht in ihrer Zeit gebracht. Das bedeutet also, sie sind zwar in der Gefangenschaft und ja, Gott hat es angekündigt, aber auch nur, weil sie selber gottlos waren. Das heißt, du leidest auch wegen deiner eigenen Sünde. Und auch wenn es vom Grundsatz ein Stück weit stimmt, dass wir für die Sünden unserer Väter oder unter der Sünde unserer Väter ein Stück weit leiden, so wirst du doch, wenn es um die Ewigkeit geht, für deine eigene Sünde vor Gott zur Rechenschaft gezogen werden. Und da macht es ja wohl einen Unterschied, ob du gesündigt hast oder dein Vater. Und eine zweite Wahrheit, die wir in diesem Text hier sehen, den wir gerade gelesen haben in Hesekiel, ist, wenn jemand zuvor gesündigt hat und er kehrt um von seiner Sünde, dann, sagt Gott, werde ich ihm vergeben und er soll ewig leben. Aber ebenso, sagt Gott, wenn sich ein Mensch auf seinen guten Werken ausruht, die er mal getan hat, ja? Wenn er also ein gerechter Mann war, und gerecht ist hier nicht sündlos gemeint, sondern ein guter Mann, und er hat jetzt angefangen, in Sünde zu leben, dann erwartet ihn das gleiche Schicksal wie alle anderen auch. Und genau deswegen lehnen wir einmal gerettet, immer gerettet ab. Und der Schlüssel, um diesen Text hier zu verstehen, ist folgender. Schaut mal nochmal in den Vers 31 in Hesekiel 18. Der wahrhaftig Gerechte ist derjenige, der ein neues Herz hat. Und deswegen immer wieder umkehrt, wenn er sündigt. Seht ihr das? Er spricht immer wieder von Umkehr. Es ist derjenige, der ein neues Herz und einen neuen Geist hat, der umkehrt. Und derjenige, der einen neuen Geist und ein neues Herz hat, sein Leben ist davon geprägt, umzukehren und seine Sünde zu bekennen. Und an seine Sünden wird nicht mehr gedacht werden, so heißt es in Vers 24. Oder wie Jakobus es nennt, dessen Sünden werden zugedeckt. Wenn also einer von der Wahrheit abirrt und sich in der Sünde verstrickt, so gehen wir hinterher in der Hoffnung, dass er umkehrt und sich als wahrhaftiger Christ erweist. Denn wenn er es nicht tut, dann, so heißt es in 1. Johannes 2, Vers 19, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Seht ihr, Gottes Wirken ist ein wenig komplexer, als dass wir es auf eine zweidimensionale Ebene runterbrechen könnten. Die eine Seite der Medaille ist, Gott bestimmt deine Rettung vorher und er verspricht, dass keine Macht dieser Welt dich von seiner Liebe trennen kann, dass du bei ihm in der Ewigkeit sein wirst. Das haben wir bei uns in der Gemeinde gerade mit Römer 8 schön durchgenommen. Auf der anderen Seite der Medaille sehen wir aber, wie der Herr dafür sorgt, dass uns keine Macht von seiner Liebe trennen kann. Er bestimmt uns nämlich dazu, aufeinander aufzupassen und uns gegenseitig zur Umkehr zu bewegen. Damit eine Axt einen Baum fällen kann, muss sie von einer Hand gehalten werden. Gott ist die Hand und wir sind die Axt. Er benutzt uns, um mit uns seine Ziele zu erreichen. Und weil Gott so arbeitet, ist es ein unglaubliches Privileg, an dieser wichtigen Aufgabe teilhaben zu dürfen. Er sorgt dafür, dass durch die gegenseitige Seelsorge aneinander die Sünden von uns allen zugedeckt bleiben. Er sorgt dafür, dass der Gläubige, der von der Wahrheit abirrt, wieder zu ihm zurückkehrt, indem er dich und auch mich schickt, um den Sünder zurückzurufen. Matthew Henry schreibt in seinem Kommentar, ich zitiere, die Rettung einer Seele ist so unendlich viel wichtiger, als das physische Leben vieler Menschen zu erhalten oder die Sozialhilfe einer ganzen Gesellschaft zu fördern. Zitat Ende. Weil so viel auf dem Spiel steht, sollen die Leser von dem Jakobusbrief nicht nur selbst zu Tätern des Wortes werden, das sollen sie, sondern sie sollen auch darum bemüht sein, dass auch die anderen zu Tätern des Wortes werden. Nicht aus Selbstgerechtigkeit, nicht aus Stolz achten wir darauf, ob Geschwister um uns herum dem Herrn treu nachfolgen, sondern weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass die Seele des anderen so kostbar ist und die Konsequenz der Sünde so schrecklich ist, als dass wir den Bruder oder die Schwester einfach so in ihr Verderben laufen lassen könnten. Und deswegen gehe ich meinem Bruder oder meiner Schwester nach und ich ermahne und ich überführe und ich rufe sie zurück zu Christus. Und das sollt auch ihr machen, wenn einer von euch sich von Gott wegbewegt. Es ist passend, dass Jakobus dies erst am Ende seines Briefes schreibt. In dem gesamten Brief schreibt er uns, räume in deinem Leben auf. Und erst am Ende schreibt er, und dann hilf auch, bei anderen für Ordnung zu sorgen. Um mal die Worte eines sehr bekannten Psychologen, den Dr. Jordan Peterson, zu paraphrasieren. Er sagte nämlich, viele junge Leute wollen sehr komplizierte, weltweite Probleme lösen. Sie können aber noch nicht mal dafür sorgen, ihr eigenes Zimmer ordentlich zu halten. Wenn du in deinem eigenen Haus nicht klarkommst, wie willst du dann mit 10.000 oder noch mehr Haushalten in dieser Welt klarkommen? Und ähnlich ist es auch hier, wenn du mit deiner eigenen Seele nicht fertig wirst. Wie willst du dann mit den Seelen anderer Menschen fertig werden? Insofern ist es auch ganz wichtig, dass wir uns besonders um unsere eigene Seele kümmern. Und das gilt jetzt ganz besonders den Ältesten und den Dienern mit Verantwortung. Bei all der Liebe und dem Dienst an den anderen vergesst euer eigenes Herz nicht. Nun, was haben wir für heute gelernt? Wir alle brauchen Seelsorge. Es gibt nicht die guten und die schlechten Schafe in der Gemeinde. Ja, es sind auch nicht nur die schlechten oder die schwachen Schafe, die Seelsorge brauchen. Wir alle sündigen und wir alle werden von Übertretungen ereilt. Das sagt Jakobus auch in Kapitel 3. Jeder von uns braucht Zurechtweisung. Und das Zurückbringen ist also eine Pflicht, als auch eine Chance eines jeden Gemeindemitglieds. Siehst du jemanden sündigen? Geh zu ihm oder ihr hin. Ja, überprüfe dein Herz, überprüfe deine Motive, aber danach geh hin und hilf deinem Bruder oder deiner Schwester wieder zurück. Denk dran, Gott hat Wohlgefallen daran, wenn wir aufeinander aufpassen. Und eine weitere Wahrheit, die wir hier lernen dürfen, ist, Jakobus hält es für möglich, dass Abgeirrte wieder zurückfinden. Und das finde ich sehr tröstlich hier. Einige haben euch vielleicht schon verlassen. Vielleicht müssen sogar einige ausgeschlossen werden. Und einige werden euch noch verlassen. Aber es gibt immer noch Hoffnung für sie. Schreibt sie nicht ab. Denkt an alle Namen derer, die bei euch waren und die nicht mehr bei euch sind. Und dann betet für sie. Und damit meine ich natürlich nicht, dass sie jetzt andere Gemeinden besuchen, ja? Sondern dass sie sich von Jesus lossagen oder dass sie sich in Sünde verstricken. Und dann beten wir für sie und wir gehen ihnen nach, solange wir oder solange sie noch leben. Das ist Seelsorge. Und ich schließe mit dem Satz, den ich eingangs schon sagte. Ein ganzheitlicher Christ, der sorgt sich um das Wohl des anderen. Möge der Herr uns darin helfen und uns gnädig sein, dies zu tun. Amen.